Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Die US-Außenpolitik hat mitunter unterirdische Ziele. Zum Beispiel Nord Stream 2, die Pipeline, die unter der Ostsee verläuft. Die hat Donald Trump gerade mit Sanktionen belegt. Berlin und Moskau protestieren. Den US-Botschafter beeindruckt das überhaupt nicht. Das ist ein Thema hier. In Kroatien waren heute Präsidentschaftswahlen und die Amtsinhaberin kommt nach bisherigen Auszählungen nur auf Platz 2. Wer das Land in Zukunft führen wird, das bestimmen die Kroaten dann in einer Stichwahl. Auch das ein Thema hier. Nach Weihnachten könnten Flüge ausfallen. Damit droht zumindest die Gewerkschaft UFO im Konflikt mit der Lufthansa. Auch das ein Thema hier. Außerdem geht es um die miserable Lage von Geflüchteten in Griechenland. Die Regierung hat dort in dieser Woche klargemacht, die Situation ist schlimmer als 2015. In Deutschland diskutiert die Politik nun, ob man Menschen aus den Lagern direkt in Deutschland aufnehmen soll oder nicht. Auch das dann ein Thema hier. Deutschland und Russland sind nur noch rund 300 Kilometer von ihrem Ziel entfernt, nämlich von einer fertigen Nord Stream 2 Pipeline, die Gas von St. Petersburg nach Greifswald transportieren soll. Die USA sind von diesem Plan überhaupt nicht begeistert und so hat Präsident Trump gestern Sanktionen in Kraft gesetzt. Die Schweizer Firma, die diese Leitung fertigstellen soll, hat ihre Arbeiten erstmal eingestellt. Der Vizekanzler Olaf Scholz hat den USA vorgeworfen, sich in innere Angelegenheiten einzumischen. Der amerikanische Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, sieht das komplett anders. Frank Capellan berichtet.
Der US-Botschafter weiß darum, wie uneins die Europäer in der Pipeline-Frage sind. Nord Stream 2 ist umstritten, auch innerhalb der Staatengemeinschaft. 15 europäische Länder, die Europäische Kommission und das Europäische Parlament haben allesamt ihre Bedenken an dem Projekt angemeldet, betont Grenell im Gespräch mit der Bild am Sonntag. Viele europäische Diplomaten hätten sich deshalb dafür bedankt, dass Washington nun Sanktionen verhängt. Olaf Scholz, Vizekanzler und Sozialdemokrat, hält dagegen.
Solche Sanktionen sind ein schwerer Eingriff in die inneren Angelegenheiten Deutschlands und Europas und der eigenen Souveränität. Das lehnen wir entschieden ab. Und es ist im Übrigen auch etwas, was sich unter Freunden, die in der NATO miteinander verbunden sind, überhaupt nicht gehört.
In der Großen Koalition in Berlin besteht Einigkeit. Man werde sich die Fertigstellung der letzten 300 Kilometer von den Amerikanern nicht verbieten lassen. Das Projekt könnte verzögert werden, so die einhellige Auffassung. Stoppen aber kann Donald Trump den Bau nicht mehr. Auf Gegensanktionen allerdings will die Bundesregierung verzichten, das hatte Kanzlerin Angela Merkel mehrfach erklären lassen. Auch Johann Wadephul, stellvertretender Fraktionschef der Union, weist entsprechende Forderungen etwa von der Linkspartei im ARD-Fernsehen zurück.
Wir halten nichts von einem Handelskrieg, weder in dieser Frage noch in anderen Fragen. Wir glauben, dass man politische Auseinandersetzungen politisch austragen muss und nicht dazu beitragen sollte, dass Handelskonflikte schlimmer werden.
Für Außenminister Heiko Maas kam die Verhängung der Sanktionen nicht überraschend. Auch der SPD-Minister will weiter versuchen, mit den Amerikanern über Nord Stream 2 zu verhandeln.
Ich habe mir keine Illusionen darüber gemacht, dass es noch möglich sein wird, formal gesetzlich diese Sanktionen zu verhindern. Letztlich wird es auch darum gehen, wie sie jetzt umgesetzt werden. Auch die Zeitabläufe werden dabei eine Rolle spielen und wir werden weiterhin mit unseren amerikanischen Partnern darüber sprechen.
Die US-Seite geht allerdings weiter auf Konfrontation. Wir freuen uns, dass die beteiligten Firmen bereits reagiert haben, meint US-Botschafter Grenell mit Blick auf den Offshore-Dienstleister Allseas. Die niederländisch-schweizerische Spezialfirma hatte die Arbeiten in der Ostsee unweit der Insel Rügen umgehend eingestellt, aus Angst, andere Aufträge der Amerikaner zu verlieren. Das wird zwar Zeit kosten, glaubt der SPD-Wirtschafts- und Energieexperte Bernd Westphal. Trotzdem, so der Bundestagsabgeordnete im Deutschlandfunk, wird Nord Stream 2 fertiggestellt werden.
Natürlich hat Allseas eine Kompetenz und eine Erfahrung, das jetzt auch relativ gut verlegt zu haben, aber wird verzögert, aber dann auch zu Ende gebaut. Ich meine, die schaffen jetzt 3 Kilometer pro Tag zu verlegen. Andere Schiffe, die dann zum Einsatz kommen könnten, also russische zum Beispiel, vielleicht nicht so leistungsfähig, aber durchaus kann man die letzten 300 Kilometer bis an die Küste oben nach Mecklenburg-Vorpommern durchaus noch verlegen.
Hinter dem Pipeline-Projekt steht der russische Staatskonzern Gazprom. der die Hälfte der geplanten Gesamtkosten von 9,5 Milliarden Euro übernimmt. Die andere Hälfte finanzieren 5 europäische Energieunternehmen. Kritiker halten US-Präsident Donald Trump vor, den Bau nur zu torpedieren, weil er amerikanisches Flüssiggas aus der umstrittenen und teuren Fracking-Förderung auf dem Weltmarkt wieder konkurrenzfähig machen will. Den Vorwurf, Deutschland und Europa mache sich allzu sehr von Russland abhängig, weist die Bundesregierung dagegen entschieden zurück.
Frank Capellan war das über den Streit um Nord Stream 2. Nach Weihnachten könnten Flüge ausfallen. Die Gewerkschaft UFO droht mit weiteren Streiks. Kim Horbach.
Im Tarifstreit mit der Lufthansa hat die Kabinengewerkschaft UFO mit weiteren Streiks gedroht. Das teilte UFO nach einem Treffen mit Vertretern der Lufthansa und den vorgesehenen Schlichtern mit. Die Gespräche hätten keine Lösung gebracht. Der stellvertretende UFO-Vorsitzende Flohr sagte, der Versuch sei gescheitert, einen glaubwürdigen und rechtssicheren Lösungsweg zu finden. Die Gewerkschaft werde daher kurzfristig zu weiteren Streiks aufrufen. Die Weihnachtsfeiertage seien davon aber ausgenommen. Gründe für das Scheitern der Gespräche nannte die Gewerkschaft nicht. Bei dem Vorgespräch wollten die designierten Schlichter Ex-Arbeitsagentur-Chef Weise und Ex-SPD-Chef Platzek mit den beiden zerstrittenen Tarifparteien über den Umfang der Schlichtungsthemen verhandeln. Nach Angaben der Lufthansa haben die Schlichter nun einen weiteren Gesprächstermin für Anfang Januar vorgeschlagen. Die Flugbegleitergewerkschaft hatte zuletzt sowohl bei der Lufthansa als auch bei den Tochterfluggesellschaften gestreikt. Daraufhin hatten sich beide Seiten für eine Schlichtung ausgesprochen.
Das waren Informationen von Kim Horbach. Die Situation gerade ist schlimmer als die 2015. So dramatisch beschreibt es ein Vertreter der griechischen Regierung, wenn es um die Flüchtlinge auf den griechischen Inseln geht. Und angesichts dieser Zustände hat Grünen-Chef Robert Habeck jetzt gefordert, tausende Kinder aus den Lagern nach Deutschland zu bringen. Das Innenministerium und Unionspolitiker haben daraufhin klargemacht, das ist keine Lösung. Birgit Schmeitzner.
Grünen-Chef Habeck ist der Ansicht, schnelle Hilfe sei ein Gebot der Humanität. Habeck sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Zustände in den Flüchtlingslagern in Griechenland seien unhaltbar. Deswegen müsse man zumindest den Schwächsten, den Kindern, Hilfe leisten. Die Erstaufnahmekapazitäten in Deutschland seien dafür vorhanden. Habeck nennt im Interview auch Bundesländer, die ihre Bereitschaft für eine Aufnahme signalisiert haben, Berlin und Thüringen, außerdem Niedersachsen. Der dortige Innenminister Pistorius hatte im November Lesbos besucht und sich anschließend für Sonderkontingente für minderjährige Flüchtlinge ausgesprochen. Bundesinnenminister Seehofer wies das zurück, stellte zugleich allerdings in Aussicht, zumindest rund 50 laufende Verfahren zu beschleunigen und in knapp 100 Fällen die Zusammenführung mit Familienangehörigen in Deutschland in die Wege zu leiten. Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich vor wenigen Tagen zurückhaltend. Ihren Worten zufolge laufen die Gespräche mit der griechischen Regierung, es gebe aber noch keine Entscheidung. Auch sei hier nicht nur Deutschland gefragt, so Merkel. In einem Europa der Werte seien auch andere mitgefordert. Den Gedanken greift auch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Kofler auf, die sich von der neuen EU-Kommission einen neuen Anlauf wünscht, um Geflüchtete fair auf die Mitgliedstaaten zu verteilen. Kofler mahnte in einem Zeitungsinterview auch ein Schutzprogramm für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge an.
Das Innenministerium lehnt die Aufnahme von Flüchtlingskindern aus griechischen Lagern ab. Das waren Informationen von Birgit Schmeitzner. Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz ist kein normaler Weihnachtsmarkt seit dem Anschlag vor 3 Jahren dort. Seitdem sind die Sicherheitskräfte besonders wachsam auf Weihnachtsmärkten. Und gestern wurde der Markt am Breitscheidplatz kurzzeitig geräumt wegen 2 verdächtiger Männer. Die Polizei gab dann aber doch Entwarnung. Seit dem Anschlag vor 3 Jahren haben die Sicherheitsbehörden nach eigenen Angaben 9 geplante Anschläge verhindert. Markus Sambale.
Allein in diesem November seien in Deutschland 2 islamistisch motivierte Anschläge verhindert worden. Worum es dabei genau ging, dazu sagt das Bundeskriminalamt der Welt am Sonntag aber nichts. Die Sicherheitsbehörden sind wie üblich sparsam mit offiziellen Informationen. Im November war in Offenbach ein 24 Jahre alter Mann festgenommen worden. Der mutmaßliche Islamist wird verdächtigt, einen Anschlag im Rhein-Main-Gebiet geplant zu haben. Kurz darauf wurde in Berlin ein 37-Jähriger festgenommen. Er soll sich im Internet über den Bau von Bomben informiert haben. Dem Zeitungsbericht zufolge wird in beiden Fällen weiter ermittelt. Gestern Abend hatte in Berlin ein Fehlalarm für kurze Aufregung gesorgt. Die Polizei ließ den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz vorsorglich räumen. Erinnerungen an den Terroranschlag dort vor 3 Jahren wurden geweckt. 2 Männer hätten sich verdächtig verhalten, hieß es. Doch der Verdacht bestätigte sich nicht. Die Polizei konnte bald Entwarnung geben.
Markus Sambale berichtete. Vor einem Millionenpublikum Hand in Hand mit dem französischen Präsidenten schunkeln und ihm dann auch noch durchs Haar wuscheln. So hat die kroatische Präsidentin sich präsentiert bei der WM im vergangenen Jahr und damit ihre weiche Seite gezeigt. Politisch steht sie eher für härtere Positionen, zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik, da ist sie auf Linie mit Viktor Orban. Heute haben die Menschen in Kroatien über das Präsidentenamt abgestimmt und die Amtsinhaberin ist nur auf Platz 2 gekommen, offenbar. Clemens Fehrenkotte.
Der sozialdemokratische Ex-Regierungschef Zoran Milanovic hat die erste Runde der Präsidentschaftswahlen gewonnen. Nach Auszählung von über 90% der Stimmen erhielt Milanovic 29,5%. Die bisherige Amtsinhaberin, Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarović, konnte knapp 27% der Stimmen auf sich vereinigen. Auf Platz 3 landete der rechtsnationalistische Sänger Miroslav Škoro mit mehr als 24%. Da keiner der Spitzenkandidaten in der ersten Wahlrunde die erforderliche absolute Mehrheit erzielt hat, wird es in 2 Wochen zur Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten kommen. Nicht in die bisherige Stimmauszählung sind die rund 170.000 Stimmen der Auslandskroaten eingerechnet. Die Ergebnisse dieser Wählergruppierung könnten entscheidend sein, wer in die Stichwahl einziehen kann. Politisch unterscheiden sich der Sozialdemokrat Milanovic und die konservative Grabar-Kitarović erheblich voneinander. So tritt der ehemalige Regierungschef Milanovic für eine Rückkehr Kroatiens zu, so einer seiner Wahlkampfslogans, Normalität ein. Grabar-Kitarović wurde von der rechtskonservativen Regierungspartei HDZ massiv im Wahlkampf unterstützt. Sie könnte bei einer Stichwahl darauf vertrauen, dass ein Großteil der Škoro-Wähler lieber ihr die Stimme geben werden als dem Sozialdemokraten Milanovic.
Clemens Fehrenkotte berichtete. In Afghanistan kann Ashraf Ghani wohl Präsident bleiben. Bernd Muschborowska.
3 Tage haben die Kandidaten Zeit, gegen das vorläufige Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in Afghanistan Beschwerde einzulegen. Erst dann steht endgültig fest, was die unabhängige Wahlkommission in Kabul jetzt 3 Monate nach der Wahl bekannt gegeben hat. Amtsinhaber Ashraf Ghani habe die absolute Mehrheit knapp erreicht, so die Vorsitzende der unabhängigen Wahlkommission Hawa Alam Nuristani auf einer Pressekonferenz in der afghanischen Hauptstadt. Ashraf Ghani hat 923.868 Stimmen erhalten. Das entspricht 50,64% der abgegebenen Stimmen. Abdullah Abdullah erhielt 720.990 Stimmen. Das entspricht 39,52%. Die Kandidaten können innerhalb von 3 Tagen bei der unabhängigen Wahlkommission ihre Beschwerden und Widersprüche einreichen. Die Anhänger von Präsident Ghani nahmen das Ergebnis mit großem Jubel auf. Der zweitplatzierte Kandidat, Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah, hat bereits angekündigt, das Resultat der Abstimmung nicht anzuerkennen. In den vergangenen Wochen hatte Abdullah immer wieder gefordert, rund 300.000 seiner Ansicht nach ungültige Stimmen bei der Auszählung zu streichen. Dies hatte die Bekanntgabe des Wahlergebnisses so lange blockiert. Der Vorsitzende der UN-Mission in Afghanistan, Tadamichi Yamamoto, rief die Wahlkommission zu einer sorgfältigen und transparenten Prüfung möglicher Beschwerden auf. Die Präsidentschaftswahl im September war von Gewalt und Drohungen der Taliban überschattet. In mehreren Provinzen konnte die Wahl wegen der Sicherheitslage überhaupt nicht durchgeführt werden. Bei über 100 Attentaten am Wahltag wurden mehr als 30 Menschen getötet und über 100 verletzt. Die Wahlbeteiligung war entsprechend niedrig. Nur etwa 1,9 Millionen von mehr als 9,6 Millionen wahlberechtigten Afghanen hatten ihre Stimme abgegeben. Es war die geringste Wahlbeteiligung seit dem Sturz des Taliban-Regimes im Jahr 2001. Auf den Straßen von Kabul gab es unterschiedliche Reaktionen auf das verkündete Wahlergebnis.
Die Lage in unserem Land verschlimmert sich von Tag zu Tag, vor allem die wirtschaftliche Lage. Jeder in Afghanistan hat das Ergebnis mit Spannung erwartet. Jetzt ist es bekannt und jeder sollte es unterstützen und froh darüber sein. Beide, Ghani und Abdullah, haben in den vergangenen Jahren nichts getan für unser Land. Sie haben das Volk nur betrogen. Wir wollen alle beide nicht. Das sind Betrüger, die vor Gericht gestellt werden sollten. Die Aufnahme von Friedensgesprächen mit den Taliban gehört zu den wichtigsten Aufgaben des neuen Präsidenten. Bislang wurden Ghani und seine Regierung von den Taliban nicht als Gesprächspartner akzeptiert, weil sie als Marionetten der USA betrachtet werden.
Amtsinhaber Ashraf Ghani gewinnt die Präsidentschaftswahl in Afghanistan mit absoluter Mehrheit, Bernd Muschkorowska berichtete. Auf die Straße gehen, aber nicht für die eigenen Interessen, sondern für die von anderen, die nicht auf die Straße gehen können. Das haben die Menschen in Hongkong heute getan. Sie haben nämlich für die Uiguren demonstriert. Die Polizei hat die Demo aber gewaltsam aufgelöst. Holger Senzel berichtet.
Einige tausend Menschen trafen sich vor dem Rathaus von Hongkong. Sie protestierten gegen das, was Menschenrechtsaktivisten und internationale Organisationen als kulturellen Genozid bezeichnen. Das Vorgehen der chinesischen Staats- und Parteiführung im muslimisch geprägten Landesteil Xinjiang. Dort werden nach übereinstimmenden Berichten internationaler Medien und Hilfsorganisationen mehr als 1 Million Menschen ohne Anklage und Urteil in Straflagern gefangen gehalten. Betroffen sind vor allem muslimische Chinesen aus der Volksgruppe der Uiguren. Eine der Demonstrantinnen in Hongkong heute, die 21-jährige Studentin Laura. Mit dieser Demo heute wollen wir uns solidarisch zeigen mit muslimischen Uiguren in Xinjiang. Die müssen seit Jahren unglaubliche Menschenrechtsverletzungen durchmachen. Seit Jahren ist das bekannt und obwohl mehr und mehr Informationen über die Situation in Xinjiang ans Licht kommen, wird nicht viel unternommen. And even though more and more information has been released, not much has been done about it. Chinas Staats- und Parteiführung begründet ihr hartes Vorgehen in Xinjiang mit dem Kampf gegen islamistischen Terrorismus. Die Straflager bezeichnet sie als Ausbildungszentren. Das Leben der Menschen in Xinjiang habe sich in den vergangenen Jahren außerdem deutlich verbessert, so das Argument der kommunistischen Führung in Peking. Der 21-jährige Angestellte Tom ist aus dem Stadtteil Kowloon zur Demo vor dem Hongkonger Rathaus gekommen. Für ihn liegt das Problem vor allem darin, dass sich die internationale Gemeinschaft nicht genügend interessiere für die Menschenrechtsverletzungen in China. Die Menschen, die von der kommunistischen Führung unterdrückt werden, verdienen einfach mehr Unterstützung. Was in Xinjiang vor sich geht, das passiert ja nun schon seit vielen Jahren, aber niemand kümmert sich. Das gilt auch für Deutschland. Mir ist klar, dass viele Staaten wirtschaftlich eng verbunden sind mit China. Aber sie sollten dennoch etwas tun. Wenn man nichts tut, dann wird Chinas Führung irgendwann die ganze Welt regieren. Die schicken vielleicht keine Armee, aber sie werden die Kontrolle über die Wirtschaft, die Unternehmen und das Internet anderer Länder übernehmen. Anders als zu Beginn der Hongkonger Massenproteste richten sich viele Demonstrationen inzwischen nicht mehr nur gegen die Hongkonger Regierung oder gegen das Aufweichen des Autonomiestatus der Stadt. Immer häufiger richten sich die Proteste nun auch gegen den weltweit wachsenden Einfluss der kommunistischen Führung in Peking. So auch heute. Viele Demonstranten warnten vor dem wachsenden Einfluss Chinas auf die Wirtschaft, auf Medien, auf Forschung und Kultur in anderen Staaten.
Hongkong zeigt sich solidarisch mit den Uiguren. Das waren Informationen von Steffen Wurzel. Bei heftigen Unwettern in mehreren Ländern Südeuropas sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Aus Madrid berichtet Oliver Neuroth.
Heute starb ein Fischer in der Region Katalonien. Er war von einer Sturmböe mitgerissen worden und ins Meer gestürzt. Gestern erlag eine Urlauberin aus Südkorea ihren schweren Verletzungen. Sie war im Zentrum von Madrid von herabstürzenden Gebäudeteilen getroffen worden, die sich möglicherweise infolge des Sturms gelöst hatten, heißt es von den Behörden. Im südspanischen Andalusien starb ein Mann in seinem Auto. Ein Fluss war über die Ufer getreten, Wassermassen hatten den Wagen mitgerissen. Ein Surfer ertrank im unruhigen Meer. Tausende Haushalte, gerade in Nordspanien, sind weiter ohne Strom. Auch in Portugal kamen 2 Menschen durch das Unwetter ums Leben. Die Eisenbahnstrecke zwischen Lissabon und Porto war überflutet und musste stundenlang gesperrt werden. Die Unwetter in Südeuropa wüten seit Donnerstag. Erst war Sturm Elsa auf Land getroffen, dann Sturm Fabienne. Für Spanien sagen die Meteorologen ab morgen wieder ruhigeres Wetter voraus.
Aus Madrid meldete sich Oliver Neuroth. Piraten haben in Gabun in Zentralafrika 4 Schiffe überfallen. Karin Bentsch.
Der Angriff im Hafen der Hauptstadt Libreville ereignete sich bereits in der Nacht zum Sonntag, wie jetzt bekannt wurde. Libreville ist eine Küstenstadt am Golf von Guinea. Das kleine Land Gabun liegt in Zentralafrika an der Küste südlich von Kamerun. Bei dem Überfall sei ein Kapitän getötet worden, teilte ein Sprecher der Regierung von Gabun der Nachrichtenagentur AFP mit. Der getötete Kapitän stamme aus Gabun. 4 chinesische Matrosen seien verschleppt worden. Piraterie ist an der westafrikanischen Küste ein großes Problem. Die dortigen Seerouten zählen zu den gefährlichsten der Welt. Im Golf von Guinea häuften sich in der Vergangenheit Angriffe auf Handelsschiffe. Piraten überfielen Tanker oder große Frachtschiffe, plünderten die Ladungen und forderten Lösegeld für die entführten Besatzungsmitglieder. Die zunehmenden Überfälle durch Piraten beeinträchtigen die internationale Handelsschifffahrt in der Region, in der mit Angola und Nigeria 2 der größten afrikanischen Erdölproduzenten liegen. Sie kosten die Weltwirtschaft Milliarden Dollar. Jahrelang haben Piraten am Horn von Afrika, also in Ostafrika, Handelsschiffe gekapert, geplündert und entführt. Seit internationale Marineverbände die Frachter verteidigen, gehen die Überfälle dort zurück. Seit einiger Zeit nehmen sie auf der anderen Seite des afrikanischen Kontinents in Westafrika zu.
Karin Bentsch berichtete. Eine etwas andere Bahnfahrt haben 20 Menschen in Bonn erlebt. Weil der Fahrer nämlich bewusstlos geworden ist, ist ihre Bahn in der vergangenen Nacht unkontrolliert herumgefahren. Dietrich Sondermann berichtet.
Die Bahn der Linie 66 war von Siegburg in Richtung Bonn losgefahren. Schon nach dem ersten Halt war der Fahrer offenbar wegen medizinischer Probleme in Ohnmacht gefallen. Fahrgäste bemerkten die Notlage schnell, weil der Zug in keiner Station mehr anhielt. Sie riefen per Handy die Polizei, die ihrerseits sofort Kontakt aufnahm mit der Leitzentrale der Stadtwerke. Per Fernanleitung konnten die Techniker den Fahrgästen Anweisungen geben, um die Bahn zu stoppen. Die Bahn hat wahrscheinlich viele Straßen gequert, an denen die Schranken nicht geschlossen waren. Die rund 20 Fahrgäste in der Bahn haben den Notfall mit einem Schrecken überstanden. Der Bahnfahrer ist nach einer medizinischen Behandlung im Krankenhaus wieder wohlauf.
Das waren Informationen von Dietrich Sondermann. Bei mir im Studio ist jetzt Dimi Broich. Er hat schon die Kommentare in den Zeitungen von morgen gelesen und hier ist das Best-of.
Häufig kommentiert wird der Vorschlag von Grünen-Chef Habeck, dass Deutschland Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen soll. Dieser habe gut daran getan, an Europas Schande zu erinnern, findet die Frankfurter Rundschau. Mit seinem Appell zur Aufnahme von Flüchtlingskindern durchbricht Habeck das schuldbewusste Schweigen. Er kratzt am Selbstbild eines Kontinents, der dem Rest der Welt gern Vorträge über Werte und Moral hält, die er selbst jedoch an seinen Rändern missachtet. Das Flensburger Tageblatt meint, gerade zur Weihnachtszeit wäre ein Signal christlicher Nächstenliebe angetan. Auch die Zeitung Die Welt spricht zunächst von einer sympathischen Forderung, fällt dann jedoch ein hartes Urteil. Habecks hypermoralischer Anspruch hat eine gesinnungsnationalistische Logik. Die Bedenken nahezu aller Nachbarn würden ignoriert, würde Deutschland im Alleingang zur Migration ohne Obergrenze einladen. Beginnend, aber eben nicht endend bei Kindern. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung erinnert, Berlin hat gerade erst Hilfsgüter im Wert von 1,5 Millionen Euro nach Griechenland geschickt. Daneben unterstützt Deutschland die griechische Asylbehörde, damit die Asylverfahren schneller abgewickelt werden können. Die Griechen, so die Hoffnung, sollen die Lage selbst in den Griff bekommen. Der Münchner Merkur führt an. Humanitäre Gesten können im Einzelfall ein christliches Gebot sein. Doch was es viel mehr braucht, ist Klarheit mit Asylschnellprüfungen an der EU-Außengrenze. Die neue deutsche EU-Kommissionschefin mag noch so gern übers Klima reden. Ihre wahre Prüfung wartet an den Außengrenzen. US-Präsident Trump hat Strafmaßnahmen gegen Baufirmen in Kraft gesetzt, die sich am Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligen. Dazu schreibt die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg. Die Sanktionen sind hochbrisant, zum einen, weil sie nur dem einen Ziel dienen. Amerika will sein Fracking-Gas an den Mann bringen, das dann in flüssiger Form vollkommen umweltfrevlerisch über den großen Teich verschifft werden soll. Zum anderen geht der europäische Energie- und erst recht der Binnenmarkt die USA nichts an. Mit Blick auf das am häufigsten von den Amerikanern angeführte Argument betonen auch die Nürnberger Nachrichten. Ob sich Deutschland mit Nord Stream 2 von Russland abhängig macht, dafür sind die USA in keiner Weise zuständig. Die Passauer Neue Presse fragt, glaubt man wirklich, die jetzige Bundesregierung würde sich sehenden Auges unter die Knute Moskaus begeben? So wenig Deutschland eine Kolonie der Amerikaner ist, so wenig will es ein Vasallenstaat Russlands werden.
Das Lamento der Bundesregierung gegen die US-Sanktionen fällt sehr zahm aus, bemängelt die Dithmarscher Landeszeitung aus Heide. Angesichts der deutlichen Vorteile, die uns die neue Pipeline bietet, müsste sie offensiver für das Projekt eintreten. Und die Süddeutsche Zeitung hält fest, besonders bitter ist, dass diese Auseinandersetzung durch europäische Verbündete mindestens befördert wird. Es ist bekannt, dass Polen und die Ukraine ein eigenes Interesse am russischen Gastransit über ihr Staatsgebiet haben.
Das war die Presseschau von Dimi Broich. Besten Dank dafür. Und damit endet diese Sendung. Ich bin Stefanie Rode. Kommen Sie gut durch die Nacht.